alles rund um die Gesundheit.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge vom RKH Talk und heute komme nicht nur ich zu Wort und auch nicht nur die Dr. Susanne Eberlein, sondern auch ihr. Ich bin ganz gespannt auf eure Fragen. Zunächst darf ich aber begrüßen Dr. Susanne Eberlein. Sie ist Oberärztin der Sektion Kinderchirurgie. Erstmal hallo und schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Hallo, herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu reden auf diesem Weg.
Ich freue mich auch tierisch. Bin sehr, sehr gespannt. Es gibt heute nämlich ein Thema, da haben wir gedacht, wir lassen mal auch die HörerInnen zu Wort kommen. Es geht nämlich um Kindernotfälle. Ich glaube, es gibt nichts, was gefühlt schlimmer ist, zumindest für die Eltern, als wenn das eigene Kind irgendeine Art von Unfall oder auch Notfall hat. Und da dachten wir uns, lass mal eben mal die Leute zu Wort kommen. Jetzt allererste Frage aber natürlich, was ist denn überhaupt ein Notfall?
Naja, im Prinzip ist das ja sehr vielschichtig. Man kann vom psychologischen bis zum körperlichen Notfall ausgehen. Wenn wir jetzt von der ganz schlimmen Seite anfangen, muss man sagen, sobald wir ein kritisch krankes Kind haben, haben wir einen lebensbedrohlichen Notfall. Also dann, wenn das Leben bedroht ist und ein kritisch krankes Kind ist, entweder eingeschränkt in der Atmung, im Bewusstsein oder im Kreislauf. Das kann man sich vorstellen wie ein Dreieck. Oben ist der Kopf, auf einer Seite das Herz, auf der anderen Seite die Lunge. Und da kann man sich den Kopf als Bewusstsein, das Herz als Kreislauf und die Lunge als Atmung vorstellen. Und dann weiß man, die drei Sachen möchte man auf alle Fälle erhalten, damit das Kind oder der Erwachsene weiterlebt. Und deswegen geht es auch in der ersten Hilfe vor allem darum, diese drei Dinge am Leben zu erhalten. Alles andere, ich kenne viele Menschen, die haben vielleicht kein Bein mehr oder keine Hand mehr oder kein Ohr mehr, aber ein Herz haben sie alle noch, wenn sie leben.
Das ist richtig. Normalerweise sollte man sich in der Mitte von diesem Dreieck bewegen, damit alles gut funktioniert. Inwiefern ist jetzt aber ein Notfall bei einem Kind auch anders als bei einem Erwachsenen?
Bei dem Kind haben wir ein paar andere Probleme. Es gibt natürlich Kinder, die aufgrund ihres Alters nicht genau äußern können, was der Notfall ist und wo die Schmerzen liegen. Ein undifferenziertes Schreien können die Eltern relativ schnell als das ist wegen Schmerzen, das ist wegen Langeweile interpretieren. Aber irgendwann wird es doch auch schwierig, wenn das Kind länger Schmerzen hat oder es chronische Schmerzen sind. Also die Lokalisation des Problems ist auch ein Problem, weil das Kind ja nicht sagt, wo es weh tut. Dann hat ein Kind einen anderen Kreislauf, ein anderes Volumen. Wenn wir denken, der Erwachsene hat 5-6 Liter Blut, da kann ein bisschen was rausfließen, bevor der umkippt. Bei einem Kind haben wir wesentlich weniger Blut, sodass wir Kinderchirurgen, naja, wir nennen das immer scherzhaft Erythrozytenjäger sind. Ein Erythrozyt ist ein rotes Blutkörperchen. Und wenn wir operieren, dann kämpfen wir darum, dass jedes einzelne rote Blutkörperchen nicht vergossen wird, sondern möglichst dass man so operiert oder auch im Notfall so wenig Blut verliert, dass möglichst alles im Kind bleibt. Wenn es irgendwo blutet, direkt draufdrücken und sich darum kümmern, dass die Blutung zum Stillstand kommt. Jede Blutung ist zum Stillstand zu bringen durch entsprechenden Druck.
Ist der Stresslevel bei dem Kind, also von seitens des Behandelnden oder auch vom Umfeld vielleicht auch einfach größer, weil es halt eben vielleicht das eigene Kind ist, weil es ein kleines Kind ist, weil eben die Bedingungen halt schwieriger sind?
Also definitiv kann ich aus eigenem Erfahrungswert schöpfen die Situation mit meiner Tochter. Ich schon eine Weilchen kinderärztlich ausgebildet und auch kinderchirurgisch ausgebildet, schon viel gesehen, eigentlich ziemlich eher abgebrüht und handfest. Und meine Tochter macht das Garagentor auf, während sie sich am Garagenschiene festhält, wo das Rolltor drüber läuft. Und der Finger halb amputiert runterhängt, sie drin, ich draußen, warten, bis das Tor halb auf ist, ich durchkriechen kann, sie mir brüllend mit diesem halb abgetrennten Fingertropfen blutend entgegenkommt. Ich so, okay, Hand drauf, eine Blutung wird gestillt durch Druck. Ich nehme den Finger, halte den fest und mache alles dicht. Und dann habe ich gemerkt, dass es eben auch mir jetzt schlecht wird, weil ich wusste, was auf uns zukommt, weil ich wusste, im Kopf ging die Schiene runter, was muss ich alles machen, was kann ich jetzt machen, um das Kind zu stabilisieren, was muss ich in der Klinik organisieren. Und oh Gott, es blutet und wahrscheinlich ist der Finger halb ab. Und da ist auch viel Kopfkino dabei bei den Eltern. Und das macht meistens, dass wir zusätzlich zum Patienten noch einen Patienten haben. In dem Fall war ich das und ich merkte, wie mir schlecht wurde. Ich kenne die Anzeichen eines Schocks. Das ist Übelkeit, Kaltschweißigkeit, eventuell Schwindel. Und die nächste Reaktion, die ich eben hatte, war, okay, Schatzi, ich halte deinen Finger fest, wir legen uns beide brav auf den Boden und machen mal die Füße hoch an der Waschmaschine. Nach weiteren 5 Minuten waren wir so weit stabil, dass ich gesagt habe, ich nehme dich auf den Arm und ich trage dich in die Küche. Da habe ich Verbandsmaterial und dann habe ich mir das oben in der Küche angeguckt, habe sie verbunden, habe einen anständigen Druckverband gemacht, damit ich mit ihr in die Klinik komme und dann habe ich es meinen Kollegen versorgen lassen, weil ich wollte die Hand meiner Tochter halten.
Sehr gut. Und du hast wahrscheinlich jedes Erythrozyt gerettet, um wieder den Bogen zu schaffen.
Definitiv. Mir tat auch jedes einzelne weh, das sie da als Blutspur hinter sich herzog, als sie zu mir lief.
Gibt es denn aber eigentlich, wenn man dann ins Klinikum muss, ins Krankenhaus, gibt es da eigentlich irgendeine Art von Ordnung, wo man sich hinwenden muss? Also Kinder kommen einfach in die Kinderunfall-, Notfallambulanz oder wie funktioniert es?
Also tatsächlich haben wir hier im Haus in Ludwigsburg im Krankenhaus 2 Ambulanzen für Notfälle für Kinder. Das eine ist die Kinderunfallambulanz und da steckt das richtige Wort schon drin, das mit dem Unfall zu tun hat. Wenn ein Kind also einen Unfall hat, geht es in die Unfallchirurgie. Und wenn das Kind aber eine andere Art von Notfall hat, dann kommt es ins Kinderkrankenhaus, also in die Abteilung, wo die Kinder liegen eigentlich auch. Und da haben wir auch eine Notfallambulanz, wo Kinder kommen, die zum Beispiel einen Krampfanfall, einen Asthmaanfall, Bauchschmerzen oder Fieber und so weiter haben. Aber auch, und da muss man sich ein bisschen auskennen, manchmal die Verbrühungen, die gehören eigentlich auch eher in die Kinderklinik als in die Unfallambulanz, sodass das sehr abhängig davon ist, wie ein Haus gewachsen ist, wie es politisch entstanden ist und welche Abteilung was nachher versorgt.
Ja, wir hatten ja auch einen Aufruf gestartet und haben gesagt, dass die HörerInnen uns mal ihre Notfälle mit Kindern vielleicht auch schicken können, mit Fragen, mit Unsicherheiten, vielleicht auch einfach nur Geschichten und haben da doch einiges gekriegt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem ersten an. Da geht es um eine Verbrühung.
Hallo, ich bin die Lea. Meine Tochter hat mir letzte Woche beim Kochen geholfen und hat sich heißes Wasser über die Hand gekippt beim Nudelwasser absieben. Und die Hand ist richtig rot geworden. Ich habe dann eben angefangen, ein Kühlpack zu holen und es draufzulegen. Meine Mutter kam dann noch um die Ecke und meinte, dass wir ein bisschen Lavendelöl drauf machen sollen. Und später haben sich dann so Blasen gebildet und ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir ins Krankenhaus gehen sollten oder nicht. Es ist dann auch wieder besser geworden und die Schmerzen sind auch ein bisschen besser geworden. Deshalb sind wir nicht gegangen. Aber mich würde mal interessieren, was man da machen sollte.
Ja, also da kriegt man gefühlt schon Schmerzen beim Zuhören. Du hast beim Lavendel kurz die Augen hochgezogen. Jetzt, was macht man?
Ja, also erstmal möchte ich auf eine grundsätzliche Einteilung eingehen. Es geht um Verbrühung und Verbrennungen. Das ist deshalb wichtig, weil es unterschiedliche Hitzegrade geht. Also wenn ich mir Wasser irgendwo drüber kippe, dann kann es maximal 100 Grad heiß sein, sonst verdampft es. Ich kann mich auch an dem Dampf verbrühen, dann ist das schon 100 plus. Und wenn ich mich verbrenne, dann ist es noch heißer und kann noch mal ganz weitreichendere Folgen haben. Bei einer Verbrühung mit heißem Wasser ist es gut, sofort alles auszuziehen, was mit dem Wasser in Berührung kam. Manchmal vergessen die Eltern, dass man die Pampi auch runtermachen muss, wenn es über das Kind gekippt wurde. Die Pampi speichert die Hitze super gut und wir haben nachher dort viel tiefere Verbrühungen als im Rest des Körpers. Also alles ausziehen, was irgendwie nass war, sofort. Dann kühlen diese Stellen, sofern sie so klein sind wie bei einer Hand. Ich hätte einfach den Wasserhahn angemacht und hätte kaltes Wasser drüber laufen lassen. Das Kühlpack selber ist direkt auf der Haut eigentlich zu kalt, wenn es aus der Gefriertruhe kommt. Wenn es aus dem Kühlschrank kommt, ist das okay. Aber wenn wir auf die Verbrühung noch eine Erfrierung draufsetzen, tut es der Haut nicht wirklich gut. Prinzipiell sollte dann verbunden werden mit einem sterilen Kompressen und dann einfach ein Verband drum, ein Schutzverband. Wenn sich Blasen entwickeln, sollte man es dem Kinderarzt zeigen. Wenn das Kind hinkommt mit den Schmerzen, reicht es am nächsten Tag. Wenn es aber von der Fläche, also es geht um Tiefe, es geht um Fläche bei Verbrühungen und Verbrennungen, wenn es von der Fläche größer ist als der Handteller eines Kindes, würde ich überlegen, ob ich es am gleichen Tag noch einem Arzt zeige, also notfalls auch in die Klinik gehe, um die Verbrühung zu zeigen, wenn es auf dieser Fläche Blasen hat. Wenn es nur Rötungen sind, dann ist es zu werten so ähnlich wie ein Sonnenbrand. Allerdings muss man wissen, es kann nachkommen, dass es am nächsten Tag Blasen hat. Also Verbrennungen kann man eigentlich von der Tiefe und Verbrühungen erst nach so etwa 48 Stunden endgültig bewerten. Deswegen ist auch die Aussage des Arztes oder des erstversorgenden Mediziners nicht die endgültige Aussage. Und erst danach kann man sagen, okay, es ist wirklich so und so tief und kann diese oder jene Folgen haben wie eine Narbe oder Schlimmeres oder weniger.
Du hast die Verbrennung ja auch schon angesprochen. Ich glaube, ich habe dazu auch noch einen passenden Fall. Hören wir da mal kurz rein noch.
Zum Thema Verbrennung. Ich habe gekocht und meine Tochter kocht immer gerne mit. Und die hat an den kochenden Topf gefüllt mit heißem Wasser gefasst und sich verbrannt, schnell die Hand zurückgezogen. Ich habe schnell kaltes Wasser drüber laufen lassen und wollte es dann auch im Kühlpad dann nochmal kühlen, aber sie wollte das nicht. Und da es dann in Ordnung aussah, habe ich es dabei belassen und habe gedacht, okay, ich beobachte das Ganze jetzt einfach. Aber wie wird es denn aussehen, wenn es wirklich schlimm gewesen wäre?
Ja, also du hast schon gesagt, das Wasser, was ja eigentlich ganz gut ist, was hätte sie sonst noch tun können?
Also das hat sie alles richtig gemacht und ich glaube, die Beobachtung danach, wenn Blasen entstanden wäre das, wenn es ganz schlimm aussieht oder worst case ist, meistens ist es nicht der Topf, sondern der befeuerbare Ofen. Also es gibt ja Kaminöfen oder andere Öfen, die man heutzutage hat und wir haben relativ häufig Kinder, die laufen lernen und da, wo das Feuer ist, halt hinlangen an die heiße Scheibe und dann kann es passieren, dann, dass man gar nicht mehr zur Blasenbildung kommt, sondern die Haut gleich so verbrennt, dass die Haut an der Scheibe kleben bleibt und das Kind eben ohne Haut die Hand wieder wegzieht. Das sind Zustände, da sehen sie keine Blase mehr, das ist Worst Case, danach hatten sie gefragt. Und dann sieht man halt eine rote Fläche direkt drunter, unter der Haut liegend. Das glänzt dann etwas und ist nicht wie die Haut mit so Falten, sondern man sieht schon deutlich, dass da eigentlich die Hautschicht schon fehlt. Und je nachdem, wo am Körper das ist, ist das sofort tiefer gehend. Gerade da, wo wir dicke Hornhaut haben, geht natürlich viel mehr runter, wie wenn ich das an irgendeiner Stelle habe, wo ich nicht so dicke Hornhaut habe. Dort sind die Blasen viel dünner, leichter zum Abtragen, aber auch instabiler. Sie gehen viel schneller kaputt. Wenn man einmal drüber wischt, ist die vielleicht schon weg und kaputt und man hat gar nicht gesehen, dass es eine Blase war. Aber dann ist der Wundgrund eben glänzend und er suppt. Solange das geschlossen ist, suppt es nicht. Blasen sollten prinzipiell, egal ob Verbrennung oder Verbrühung, dem Kinderarzt vorgestellt werden. Wenn die Blase aber nur so groß ist wie eine halbe Fingerkuppe, dann kann man sich das nochmal überlegen. Aber wenn wir von größeren Blasen sprechen, muss man die vielleicht auch aufmachen oder schlitzen, damit die Flüssigkeit rauskommt und es anständig versorgt wird. Wir haben Spezialmaterialien für Verbrennungen, die wir auch auflegen und die Ärzte hier im Umkreis sind eigentlich auch alle geschult, was am besten dafür ist. Es gibt auch jedes Mal wieder Symposium für Verbrennungen, wo wir Ärzte unsere Materialien wieder auf den neuesten Stand bringen, weil es wird auch immer wieder was Neues erfunden. Da gibt es schon ganz spezielles Material dafür. Und jetzt muss ich nochmal den Bogen zurückmachen zu dem Lavendel vorher. In der ersten Geschichte hat die ja Lavendelöl empfohlen. Das ist leider was, was ich aus meiner frühesten medizinischen Erfahrung mitgenommen habe, dass in der Bevölkerung querbeet durch alle Bevölkerungsgruppen und auch kulturellen Gruppen alles Mögliche auf Verbrennungen draufgeschmiert wird, was mir wirklich graue Haare bereitet. Das fängt an bei Lavendelöl, es gehört Mehl dazu. Es gehört Joghurt dazu, es gehört Babypuder dazu, es gehört Haargel, was schon drauf gemacht wurde auf Verbrennungswunden. Und ich muss sagen, alles ist, um es ganz klar zu sagen, einfach bloß Scheiße. Das sollte man nicht tun. Verbrennung gehört medizinisch korrekt versorgt, klares, kaltes Wasser, sterile Kompresse. Und sonst bitte nichts, bis der Doktor es gesehen hat. Und alles andere, also auch bei diesem Joghurt, wo man ja erstmal denkt, okay, auf einen Sonnenbrand kann ich ja auch mal Joghurt draufschmieren oder auf eine Brustentzündung. Das ist fein, allerdings muss man sagen, auf einer Verbrennung war das so, dass das circa 2 Tage später zu mir kam. Es stank nach Käse, es hatte so Röllchen und ich habe es nicht mehr aus der Wunde rausgekriegt, die ja keinen Oberflächenschutz mehr hat, weil die Hautzellen alle wechseln. Und deswegen muss man sagen, lass die Finger von allen Tipps und Tricks. Ich weiß, dass vor allem die Omas wirklich wichtig sind in der ersten Hilfe und sie ein Kind viel besser einschätzen können, wenn sie mal schon 5 großzogen haben oder erwachsen sehen haben. In vielen Dingen vertraue ich vielen Omas, aber bei den Verbrennungen habe ich leider nur Katastrophen erlebt.
Was mir gerade noch einfällt, weil du es gesagt hast mit den Blasen, die halt dann aufplatzen oder halt auch aufgehen, wenn man nur drüber streicht, soll man den Blasen jetzt eigentlich grundsätzlich aufmachen oder lieber zulassen? Ich denke jetzt im Gespräch lieber zulassen, weil sonst kann ja alles Mögliche reinkommen, oder?
Ja, theoretisch ist das richtig. Solange der Blasendeckel steht, haben wir einen Schutz für das Innere. Aber falls aus irgendeinem Grund doch Bakterien reinkommen, ist diese Flüssigkeit, die in der Blase ist, auch ein ganz guter Nährboden für diese Bakterien. Das heißt, dann haben wir auch schneller eine Entzündung drin. Deswegen ist es wichtig, dass ein Arzt oder ein medizinisch versierter Mensch die Blase versorgt und dann selber entscheidet, muss ich diese schlitzen oder nicht? Das kommt ja auch wieder auf Hornhautbereiche an oder nicht. Manche schlitze ich bloß, lasse die Flüssigkeit ab, lasse die Blase zusammenfallen und dann fällt der Blasendeckel auf den Grund und deckt den auch wieder ab und verklebt. Zusätzlich verwende ich natürlich entsprechendes Material, um dann sauber und steril zu verbinden. Aber es gibt auch Blasen, die trage ich komplett ab, gerade wenn sie so dünnhäutig sind, damit es von unten wieder gut nachwachsen kann, ohne dass da was draufklebt.
Was mir auch noch eingefallen ist, ist die Schwere der Verbrennung bzw. die Fläche. Also wo ist es denn dann schon bedenklich? Ich denke, bei kleinen Kindern ist es ja noch mal gravierender, wenn die irgendwelche Verbrennungen, Verbrühungen haben. Ab wann wird es da bedenklich?
Ja, tatsächlich gibt es für unterschiedliche Altersstufen unterschiedliche Körperbilder, anhand denen wir die Verbrennungsgrad oder das Ausmaß, die prozentuale Oberfläche berechnen. Es gibt inzwischen auch schon Apps, die das können, wo man ein Foto von dem Kind macht und das dann einzeichnet, wo die Verbrennung überall ist und dann das ausrechnet. Also man kann ja sagen, jeder Mensch hat 100% Körperoberfläche, das ist Fakt. Und dann ist die Frage, wie viel ist ein Arm, wie viel ist ein Brustkorb und ein Kind hat mehr. Bauch, Rücken und Kopf und weniger Extremitäten, also Arme und Beine, als ein Erwachsener, der hat längere Arme und Beine. Und deswegen ist ein Arm und ein Bein 9%. Bei den Erwachsenen kann man super die 9%-Regel machen. Alles kann man irgendwie einteilen und das ist dann immer 9%. Also ein Arm, ein Bein, ein Vorderbein, ein Hinterbein und so weiter. Bei einem Kind ist das etwas schwieriger, weil ein Kind zwischen einem neugeborenen Säugling und einem 20-Jährigen oder 18-Jährigen halt alle Stadien durchläuft. Deswegen haben wir da unterschiedliche Bilder, anhand denen wir das abschätzen. Und was man aber sagen kann als diagnostisches Hilfsmittel, das wir ganz gern verwenden, ist eine Handflächengröße ist 1%. Das heißt, wenn das Kind die Kinderhand auf diese Rötung oder Blase legen kann und sie ist dann weg, man sieht ja nichts weiter von dieser Verbrühung, Verbrennung, Rötung, dann ist die Verbrennung unter 1%. Und wenn man aber die Hand 10-mal auflegen muss, bis man alles quasi bedeckt hätte, das wäre zum Beispiel am Brustkorb eines Kindes, dann ist es 10%. Und das hört sich nach nicht viel an, aber ab 10% ist ein Kind intensivpflichtig. Also bereits ab 2-3% haben wir schon eine ganz gehörige Fläche, sodass man meistens mit einfach nur ein bisschen Verbändchen nicht mehr hinkommt, weil auch die Infektionsgefahr so riesig ist, weil das Verbändchen wird da nicht drauf halten gut. Und ab 10% ist durchaus auch ein Verbrennungszentrum angesagt. Je nachdem, wer das Kind versorgt und transportiert, wird es dann auch schon gebahnt.
Ich habe noch, glaube ich, passend eine dritte Frage auch zum Thema Verbrennung, Verbrühungen, nämlich mit Strom.
Ja, hallo, ich habe eine Frage zu Strom. Und zwar ist es letztens beinahe passiert, dass mein Sohn einen Schraubenzieher in die Steckdose gesteckt hat. Ich konnte das gerade noch verhindern. Aber bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie ich mich verhalten soll, falls sowas passieren sollte oder etwas Ähnliches. Es können ja auch andere Dinge mit Strom passieren, wie defekte Haushaltsgeräte oder Elektrozäune. Die sind vielleicht nicht so stark. Aber was würde denn eigentlich passieren bei einem starken Stromstoß und wie kann man sich erwarten, dass das Kind reagiert und was tut man denn dann eigentlich?
Ja, also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sogar erzählen. Mir ist als Kind mal der Föhn explodiert. Der hat Funken geschlagen, weil das Kabel kaputt war. Und den Elektrozaun, den habe ich auch mehr als nur einmal abbekommen. Auch nicht sehr angenehm, nicht ganz so schlimm, glaube ich, oder?
Also ich bin netter Physiker und mit Strom stand ich schon immer auf Kriegsfuß. Von daher möchte ich mich jetzt daran wagen, zu beurteilen, ob Wechselstrom, Gleichstrom und welche Stromstärke welches Gerät denn nun aufweist oder welche Steckdose. Könnten auch sagen, hier und in England oder Italien, wie sind die Stromversorgungen über die Steckdose? Da möchte ich mich nicht dran wagen, eine Beurteilung abzugeben. Aber was man sagen kann, ist, als erstes muss man den Patienten von der Stromquelle entfernen. Und zwar ohne, dass man selber dran hängen bleibt. Das ist A und O. Das heißt, entweder Sicherung raus, wenn man weiß, wo die ist und gut rankommt, oder eben den Patienten auf eine andere Art und Weise, ohne dass man Haut-zu-Haut-Kontakt hat und auch nicht Metall-zu-Haut-Kontakt hat, den von dieser Stromquelle lösen kann. Holz ist gut, Gummi ist gut, alles andere sollte man nicht machen, damit man nicht auch noch da dran hängt. Dann ist es so, wenn jetzt zu einem Stromunfall kam, dann haben wir mehrere Probleme. Das eine ist, Strom fließt durch den Körper, es hat eine Eintrittsstelle und dann wieder eine Austrittsstelle. Das ist Punkt Nummer eins und auf diesem Weg durch den Körper macht es verschiedene Schäden. An der Eintrittsstelle kann es Verbrennungen machen, sehr starke Verbrennungen. Und zwar, wir hatten es vorher von Verbrühung, Verbrennung, weit über das Wasserniveau hinaus hat es mehrere hundert bis kann auch 1000 Grad Temperatur entwickeln, so ein Strom, je nachdem, wie stark die Stromstärke ist. Das nächste Problem ist, dass dieser Strom den Weg bis zur Austrittsstelle durch den Körper läuft. Und wenn das Herz da in der Mitte dazwischen liegt, also Eintritt am linken Arm, Austritt am rechten Bein, dann fließt es einmal quer durch den Körper und auch durch das Herz. Das Herz ist ein Organ, das auch mit elektrischem Strom funktioniert. Nur so schlägt es. Und wenn es Strom auf Strom kommt, kann es diesen Stromstoß, Stromschlag dazu führen, dass das Herz Rhythmusstörungen bekommt. Und deswegen wird in so einem Fall bitte das Kind in die Klinik transportiert, wenn es wirklich am Strom hing und wirklich einen Stromschlag bekommen hat und nicht nur Verdacht auf oder vielleicht, sondern man sieht es auch und das Kind sagt auch, es tut weh, es hat weh getan, es hat auch gezuckt, ohne dass es die Hand wieder öffnen konnte. Das ist oftmals der Fall, dass die Kinder die Hand nicht aufkriegen, weil der Strom auch bewirkt, dass die Muskeln geschlossen sind durch den Strom. Und dann muss man eben sagen, dass das Kind in die Klinik muss, damit man ein EKG machen kann. Und dann entscheidet der Klinikarzt, ob es zu einer Überwachung kommen muss oder nicht. Aber dass man zumindest einmal guckt, kann der Strom da durchgeflossen sein oder nicht. Und hat das Kind weitreichende Folgen, die den Herzrhythmus betreffen. Und die können Sie als Eltern wahrscheinlich nicht beurteilen ansonsten. Bei der Ein- und Austrittsstelle habe ich auch schon Erstaunliches erlebt. Eine Geschichte aus meiner Ambulanz, die mir so übergeben wurde. Wir haben gestern einen Patient aufgenommen, die lag im Bett mit ihrem Handy und draußen war Gewitter und sie lag auf dem Handy und hat einen Stromstoß gekriegt. Da dachte ich, ist so echt, kann das sein? Wir wissen, dass Verbrühungen und Verbrennungen auch oftmals Kindesmisshandlungen sein könnten. Und ich frage mich bei jeder einzelnen Verbrühung und Verbrennung, übersehe ich hier ein Bedürfnis? Ist Kind oder nicht? Und habe das hinterfragt, was kann da passiert sein? Wirklich, kann das so sein? Und habe mir eben dann das Kind angeguckt, habe mir die Geschichte schildern lassen. Das klang alles wirklich so. Und zwar ist dieses Kind mit dem Arm auf dem Handy liegend eingeschlafen. Das Handy lag im Bett und hing am Kabel. Kabel in der Steckdose. Und tatsächlich schlug dieser Blitz in dieses Haus ein, durch dieses Kabel, was er eigentlich nicht dürfte. Ich kann mir das nicht erklären. In dieses Handy, in dieses Kind und wirklich am anderen Arm wieder raus aus dem Kind. Und man sah ganz klar und deutlich den kompletten Abdruck des Handys als zweit- bis drittgradige Verbrennung, wo die Haut runter war. Genau die Handygröße, genau das. Deswegen ist die Geschichte auch sehr glaubwürdig. Und auf der anderen Seite am Unterarm war dieser Strom wieder ausgetreten in einer sehr schönen Baumform. Also es sah aus wie ein sehr viel verzweigter Baum, wo wir lauter Mini-Verbrennungsstraßen hatten mit dazwischen intakter Haut. Und ich auch dachte, das habe ich noch nie gesehen. Aber ich weiß, dass das weitreichende Folgen für dieses Kind hatte, auch psychischer Art, dass sie der Situation zu Hause, dem Bett und dem Raum nicht mehr getraut hat und ich glaube, eine Zeit lang zur Oma ausgezogen ist, weil es so ein Trauma für dieses Kind bedeutet hat, nicht nur körperlich, was wir dann auch chirurgisch versorgen mussten, diese Verbrennung am Unterarm, sondern auch psychisch und seelisch.
Bei Strom fällt mir dann noch ein, das durchaus in der Jugend beliebte S-Bahn-Surfen. Hört man auch immer wieder vereinzelt, dass da auch Übersprungsfälle gibt, wo der Strom eben übergesprungen ist. Wie verhält sich es damit? Gibt es sowas auch hier in Ludwigsburg? Ich hoffe nicht.
Also ich war lange Ärztin in Stuttgart und mein letzter Fall, von dem ich mitbekommen habe, war in Stuttgart. Aber wenn man sagen muss, im Krankenhaus kriege ich davon so gut wie nichts mehr mit, weil der Patient ist einfach tot. Also diese Sachen, wo es zu einem Lichtbogen zwischen Oberleitung, egal ob das S-Bahn, Straßenbahn oder sonst irgendwas ist, auf den Patienten oder auf denjenigen, der außen an einem Zug hängt oder auf einem Zug sitzt oder steht. Und da kann der durchaus noch bis zu einem Meter oder mehr weg sein von dieser Leitung. Dieser Stromstoß ist so stark, dass wir, glaube ich, davon in der Klinik nichts mehr groß mitkriegen, weil der Notarzt vor Ort schon erkennt, dass der Patient nicht mehr in die Klinik transportiert werden kann zur richtigen Versorgung, dass da wenig Chancen sind. Ich habe von einem mitbekommen, das waren zwei junge Mädels, die wollten Fashion-Fotos machen, Selfies. Wir machen gegenseitig schöne Fotos und wie man das aus Funk und Fernsehen animiert kennt, dann stellt man sich da irgendwo hin und die dachten, sie gehen an den Bahnhof und setzen sich auf irgendeinen alten Güterwaggon oben drauf, um da ein paar tolle Bilder zu machen. Der fuhr nicht, der war nicht in Bewegung, es war passé so gesehen nicht gefährlich. Was sie nicht bedacht haben, war eben die Oberleitung, die da oben drüber war und dann schlug für eine dieser zwei, die halt oben drauf war, während die anderen von unten Fotos machen, dieser Bogen über und diese Patientin hat es nicht überlebt.
Machen wir mit einem anderen Thema mal weiter. Zum Beispiel auch stumpfe Gewalt in Form zum Beispiel von diesem Fall. Hören wir mal rein.
Hallo, ich hatte letztens den Fall im Bekanntenkreis, dass ein Kind aus dem Stockbett gefallen ist. Wir haben auch ein Stockbett und jetzt habe ich ziemlich Sorge, dass unsere Kleine da auch rausfällt. Was soll ich denn im Falle dessen machen, wenn es wirklich passiert?
Ja, da kann ich auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich bin auch mal aus dem Stockbett gefallen. Ich bin auf Kopfsteinpflaster gefallen. Ich bin auf eine Rutsche gefallen und bewusstlos ins Wasser und dort wieder aufgewacht. Also ich kann da durchaus mitreden. Es geht aber gar nicht um mich. Was macht man in solchen Fällen?
Also Stürze gehören ja im Entwicklungsalter zwischen Krabbeln und Laufen und Rennen irgendwie dazu und dann kommen die Fahrzeuge, dann gibt es noch mehr Stürze. Aber Stürze ist ein weites Thema, weil man kann eben bei einem Sturz wirklich alles sich verletzen. Stumpfes Bauchtrauma, stumpfes Thoraxtrauma, also wenn ich mit einer großen Masse mit dem Brustkorb oder mit dem Bauch irgendwo aufkomme, aber auch wenn ich klein aufkomme, wenn ich vom Stockbett fliege, kann da unten leider auch ein kleiner Tisch, eine kleine Stuhllehne oder irgendwas sein, auf die ich aufschlage. Es ist ist die Frage, komme ich zuerst mit dem Kopf auf, kann es die Wirbelsäule schädigen, komme ich zuerst mit der Nase auf oder mit dem Steiß. Stürze vom Pferd sind oft so, dass man zuerst auf dem Popo landet und auch das kann zu Wirbelkörperbrüchen weiter oben führen. Durch die Stauchungsgewalt setzt sich das fort und es kann sein, obwohl man nicht auf den Brustkorb gefallen ist, dass es dazu kommt, dass Wirbelkörper im Brustkorb gebrochen sind. Das sind Dinge, die mich auch in der Medizin immer wieder aufs Neue überraschen oder mich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, einen Patienten gründlich zu untersuchen. Auch wenn man der sagt, nee, nur da. Das Feld der Verletzungen, sortieren wir es ein bisschen am Bauch, ist ein wichtiges Thema. Brustkorb ist ein wichtiges Thema. Wir könnten einfacher anfangen, mal von oben uns abarbeiten. Der Brustkorb hat Herz und Lunge. Wenn es da zu Problemen kommt, kommt es entweder zu Atemproblemen oder zu Kreislaufproblemen. Hier sind wir wieder bei dem Bogen zum Anfang, ein kritisch krankes Kind. Also dann wird der Notarzt gerufen und wenn jemand keine Luft bekommt nach einem Sturz, dann ist es dringlich und zeitnah kritisch, dass man das sofort macht. Wenn das im Bauchraum betrifft, dann haben wir dort verschiedene Organe, die durch so einen Sturz einreißen können und bluten können. Weniger die Hohlorgane, die eher ausweichen wie so ein Luftballon, auf den man draufschlägt. Die platzen selten. Außer man hält zufällig gerade die Luft an und macht oben dicht, dann kann es trotzdem platzen. Oder die Harnblase ist knallvoll und da fällt da irgendwie blöd auf die Blasendeckel, dann kann das auch platzen. Aber im Normalfall lassen die Hohlorgane einfach Luft raus und können damit ausweichen. Aber die festen Organe, Milz, die Nieren, die Leber und die Bauchspeicheldrüse können durch so einen Sturz nachhaltig verletzt werden, einreißen und sehr bluten. Und dazu muss man sagen, es kommen bei uns immer wieder Kinder, die dann auch erst am nächsten Tag kommen, wenn man einen Sturz hat oder auch einen Unfall mit dem Bauch, dann sollte man doch, wenn Bauchschmerzen vorhanden sind, spätestens dann, wenn der Kreislauf des Kindes ins Knie geht, dem Kind schwindelig wird, das Kind sehr blass ist, es ihm nicht gut geht, es erbricht oder sonst irgendwie komisch reagiert, einen Arzt aufsuchen. Oder noch schlimmer, wenn wirklich ein kritisch krankes Kind entsteht, das womöglich Atemnot kriegt oder wirklich Kreislaufprobleme oder Bewusstseinsprobleme, dann den Notruf anrufen und um Hilfe erbitten. Das letzte Beispiel, das ich hatte, war ein ganz banales Sache. Ein Junge, der die Straße entlang rannte und da stand so ein Pföstchen, damit die Autos nicht durchfahren. Und er sah das Pföstchen nicht. Und er rannte volle Stock voll dagegen und das Pföstchen hatte genau die Höhe, dass es unter seinen Rippenbogen passte. Damit hat er sich dort hinein aufgespießt und hat die Milz ziemlich zertrümmert. Man sah von außen nichts. Die Eltern haben gedacht, so schlimm, er hat sich da jetzt wehgetan, es wird schon nicht so sein. Sie haben ihn dann nach Hause gebracht, sie haben ihn über 24 Stunden daheim brav betreut und am nächsten Tag, als die Schmerzen nicht besser wurden, kamen sie zu uns. Und wir haben dann festgestellt, dass die Milz ziemlich kaputt ist, aber dass er die ersten 24 Stunden ja überlebt hat, sodass die Hauptrisikozeit vorbei ist. Wir haben ihn dann noch mehrere Tage bei uns überwacht, weil es gibt auch den zweizeitigen Blutung, dass es danach später nochmal bluten kann und nochmal dazu kommen kann, dass es zum Kreislauf Abfall kommt und dann auch zum Schock und Tod. Spätestens den Schock sollte man nicht übersehen und dann auch richtig reagieren. Und dieses ist halt einfach ein Kreislaufnotfall, wenn das Kind einen Schock hat. Ein anderes Beispiel, das ich anführen möchte, weil es gern vorkommt, ist der Lenkerunfall beim Fahrrad, Roller, Dreirad. Achten Sie bitte darauf, dass diese Gefährten, dafür gibt es extra Schutzaufsätze für die Lenker, damit der Lenker am Ende nicht diesen kleinen Durchmesser hat, sondern dass man hinten so einen Puschel dran hat, dass der Durchmesser doppelt oder dreimal so groß ist. Man weiß von der Krafteinwirkung Physik, dass wenn wir die Gewalt auf eine kleine Stelle bringen, dass das wesentlich intensiver auf das Organ einwirkt, wie wenn wir die Fläche verdoppeln, dann ist die Gewalteinwirkung wesentlich geringer.
Passend zur stumpfen Gewalt habe ich noch einen zweiten Fall. Wir hören da mal rein.
Hallo, da man immer öfter von Gewalt in den Schulen hört und unser Kind bald in die Schule kommt, würde mich interessieren, wie ich als Elternteil damit umgehe, wenn mein Kind nach Hause kommt und erzählt, dass es Tritte in den Bauch, in den Brustbereich abbekommen hat und wie ich da am besten vorgehe. Gehe ich das ärztlich abklären? Kann ich mein Kind erstmal zu Hause beobachten? Was sind die Gefahren? Was kann da einfach passieren? Und was sind auch für mich als Eltern einfach Signale, wo ich auf jeden Fall hellhörig werden muss und auch dann handeln muss. Das würde mich interessieren. Vielen Dank.
Ja, hat man eigentlich gerade auch schon besprochen, die Bauchschmerzen, die dann nicht aufhören auch. Gibt es noch weitere Symptome?
Also wenn ich deutliche Prellmarken außen am Körper sehe, würde ich versuchen herauszufinden, ob nur oben der blaue Fleck wehtut oder ob das innen drin auch wehtut. Wenn jemand erbricht, gar blutig erbricht, oder ich würde mir auch den nächsten Stuhlgang angucken, ob da was auffällig ist und den Urin. Wenn es zu einer Nierenverletzung kommt, kann es sein, dass der Urin Urin blutig wird, muss aber nicht. Die Niere kann auch einbluten, ohne Kontakt zum Harnsystem zu haben. Also einfach, dass die Niere selber ins Organgewebe blutet, ohne dass jetzt in den Harnleiter geblutet wird. Aber gucken, das kostet mich nichts. Also das Kind geht eh aufs Klo, dann gucke ich mir das an und gucke, ob das irgendwie rosa oder rot aussieht. Und wenn ja, gehe ich sofort zum nächsten Arzt. Das sind wichtige Zeichen, so wie alle Zeichen zum kritisch kranken Kind. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte für den Brustkorb. Atemstörungen, die anhalten, insbesondere wenn jemand eine Grundvorerkrankung wie ein Asthma hat oder so, dann würde ich doch gucken lassen. Herzprobleme haben die Kinder extrem selten. Der Brustkorb ist sehr, sehr gut beweglich, im Gegensatz zu älteren Menschen ab Erwachsenenalter, wo das dann mal bricht. Aber bei den Kindern weicht das eigentlich sehr gut aus und es kommt selten zu Rippenbrüchen.
Weil wir beim Stockbett gerade die ganze Zeit immer über Brust und Innereien quasi sprechen. Es gibt natürlich aber auch aus dem Stockbett die Stürze auf den Kopf.
Ja, Kopf oder Genick oder Wirbelsäule sind natürlich auch Sachen mit weitreichenden Folgen. Also wenn einer an der Wirbelsäule verletzt ist, Schmerzen da hat, dann bewegt man den Patienten gar nicht. Man lässt ihn liegen, wie er ist, beruhigt ihn und sagt, bleib so liegen. Und wenn es da wirklich Schmerzen hat, dann würde ich ihn auch nicht selber transportieren, sondern dann auf den Rettungswagen rufen. Das ist so der eine Punkt. Das zweite ist der Kopf. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, was ist eine Gehirnerschütterung? Und da möchte ich ein bisschen Aufklärung betreiben. Die Definition einer Gehirnerschütterung ist eigentlich ganz einfach. Eine Prellung des Kopfes, also das Gehirn, wird erschüttert. Wie auch immer. Entweder kriege ich einen Baseballschläger dagegen oder ich falle runter oder ich stoße den Kopf an. Und dann kommt es zu einem von drei Dingen. Entweder zur Bewusstlosigkeit und sei es nur für 2 Sekunden. Wenn der Patient danach oder der Mensch danach stürzt oder durch den Sturz kurz weg ist, ist er weg. Das ist eine Bewusstlosigkeit. Der zweite Punkt ist Erbrechen. Das passiert meistens innerhalb der ersten 6 bis 24 Stunden, kann aber auch noch nach 2, 3 Tagen kommen. Und auch dann muss man nur dran denken, Moment, der hatte sich den Kopf angestoßen, vielleicht lassen wir lieber gucken. Und der dritte Punkt ist die Amnesie. Eine Amnesie ist eben ein Vergessen von Dingen. Ich frage die Kinder immer, was gab es denn vor dem Sturz zum Mittagessen oder was gab es da als letztes zum Essen? Wie bist du hierher gekommen? Und manche Kinder vergessen die Zeiten davor und manche Kinder vergessen aber auch die Zeiten danach. Die sind nach dem Sturz mit dem Rettungswagen zu mir gekommen, sie wissen nichts von dieser Rettungswagenfahrt. Das ist schon ein krasses Zeichen, weil so eine Rettungswagenfahrt vergisst kein Kind. Dann haben wir eine ganz klare Amnesie und dann, egal welches dieser 3 Zeichen aufgetreten ist, nur eines reicht für die Diagnose Gehirnerschütterung. Das heißt, sobald ein Kind entweder bewusstlos war, kurz oder länger, oder gespuckt hat. Und mir ist es egal, ob es davor einen Liter Eis gegessen hat oder nicht. Im Zweifel ist das eine Gehirnerschütterung oder eben eine Amnesie hat, steht die Diagnose fest. Und da brauche ich kein Röntgen vom Hirn machen. Beim Röntgen vom Hirn sehe ich nur Knochen. Ich kann also keine Gehirnerschütterung feststellen, sondern nur einen Knochenbruch. Und dafür habe ich klinisch vielleicht Hinweise anderer Art. Dann überlege ich mir, was man da macht. Meistens macht man da trotzdem kein Röntgen, sondern wir finden das anders raus. Gibt Ultraschall oder andere Möglichkeiten. Und wenn ich eine Gehirnerschütterung habe, dann geht es eben darum, wir machen eine Überwachung. 48 Stunden wird das Kind klinisch überwacht im Normalfall. Und zwar, weil die Gefahr einer Blutung im oder um das Gehirn stattfindet. Da drumherum der Schädelknochen ist, hat es keinen Platz, um auszuweichen. Das heißt, der Druck wirkt sich direkt auf das Gehirn aus und führt dort zu Folgeschäden, abgesehen davon, dass es blutet. Der Druck selber führt, wie jeder Druck stillt eine Blutung, irgendwann zum Stillstand der Blutung. Nichtsdestotrotz, das Gehirn leidet unter dem Druck und hat dann Folgen wie auch wieder Erbrechen, Sehstörungen, verschiedene Veränderungen, Blutung aus dem Ohr wäre dann schon wieder Hinweis auf einen Bruch des Schädels. Aber das will keiner erleben, dass ein Kind mit 4 Jahren, mit 8 Jahren eine Gehirnblutung hat. Und deswegen ist es so wichtig, diese Gehirnerschütterung ernst zu nehmen, diese Überwachung wahrzunehmen, die jedes Krankenhaus anbietet, das eine Kinderklinik hat, und dann sich auch darum zu kümmern, aber wenn man das Kind daheim hat, weil es noch nicht gespuckt hat, weil es nicht bewusstlos war und keine Amnesie hat, dass man trotzdem nachts mal nach dem Kind guckt. 8 Stunden Nachtschlaf können auch in eine Bewusstlosigkeit münden. Also ist gar nicht schlecht, wenn man da nachts ab und zu mal sich selber einen Wecker stellt und gucken geht. Denn in dem Fall, wo das Kind ruhig durchschläft oder halt ruhig bewusstlos im Bett liegt, kriegen sie es nicht mehr mit. Da ist alles ruhig.
Weil wir schon bei den blutigen Fällen auch schon waren, hören wir mal noch vielleicht dazu passend eine dritte Frage an.
Hallo, mein Name ist Marion, ich bin Trainerin in einem Sportverein. Ich habe viel mit Kindern zu tun und da geht es mal wild zur Sache und habe immer mal Kinder mit Nasenbluten. Ich lege dann immer den Kopf nach vorne und lasse das Blut rauslaufen, nasses Tuch in den Nacken und meistens ist es auch ganz schnell immer vorbei. Bin aber neulich mit einer Co-Trainerin übereingekommen, die dann meinte, dass sie Kopf in den Nacken legen und ich bin aber der Meinung, das Blut muss nach vorne rauslaufen. Ich habe das auch so gelesen und ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen, aber irgendwie lässt mir das keine Ruhe, wie man dann den Kopf in den Nacken legen kann. Gibt es da andere Erkenntnisse? Ich habe eben mal gehört, dass dann das Blut in den Magen läuft und bei viel Blut dann eben auch zu Erbrechen führen kann. Ja, mir ist das immer im Verein ist das immer so eine schwierige Sache, auch versicherungstechnisch. Wie viel ist denn viel Blut? Wann sollte Nasenbluten denn aufgehört haben? Wie schnell sollte das vorbei sein? Und wäre es denn in Ordnung, die Rettung zu rufen, wenn man sich unsicher ist, ob das jetzt alles in Ordnung ist oder wie ist das so bei Nasenbluten?
Oh, schwieriges Thema, wie ich finde. Nasenbluten, die Rettung rufen, da werden wahrscheinlich viele mit den Augen rollen und denken, muss sowas tatsächlich sein? Aber an sich, glaube ich, eine ganz gute Frage, oder? Vor allem mit diesem Kopf in den Nacken, Kopf nach vorne, das wird schon diskutiert, seit ich klein war. Wie verhält sich es damit? Ist das tatsächlich auch ein Notfall?
Wie wir vorher gesprochen haben, was ist ein Notfall? Das ist auf alle Fälle ein Notfall, weil es blutet ja was und das bringt alle voll eine Rolle, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, die da drumherum sind. Die Marion hat es sehr, sehr gut dargestellt und meiner Ansicht nach ist sie genau auf dem Stand der Zeit. Was wir machen, ist Kopf nach vorne und kaltes Tuch ins Genick, um die Gefäße dazu zu bringen, ein bisschen weniger Blut nach oben zu transportieren. Deswegen diese Kühlung im Genick, ohne dass wir ein Kühlpäckchen nehmen, sondern einfach nur ein kaltes Tuch und das Blut nach vorne rauslaufen lassen, dann hört es auf. Je nachdem, was die Ursache war, kann man auch, wenn es im vorderen Nasenflügelbereich liegt, die Blutung, weil einer mit dem Finger drin war und da nach Gold geschürft hat oder so, kann man auch auf die Stelle drücken, wenn man sicher ist, dass man die Stelle erwischt. Wenn man die Stelle drunter erwischt, steigt oben drüber der See und es passiert das Gleiche, wie wenn man den Kopf in den Nacken legt. Das hat sie ganz gut geschildert. Dann läuft das Blut eben nach hinten, den Rachen runter und in den Magen, wenn das Kind schluckt. Wenn das Kind nicht schluckt, wird es in die Lunge laufen. Das entspricht aber nicht den Reflexen, die wir haben. Also schluckt das Kind. Und wenn man jetzt, ich dachte einmal, naja, Nasenbluten, wie viel soll da schon kommen? Die Nase ist ja nicht so groß. Aber ich hatte wirklich ein Kind, das hat mir den Essteller voll geblutet. Also wirklich, die Suppenteller war voll. Und ich dachte, okay, jetzt weiß ich, was viel ist beim Nasenbluten. Jede Blutung ist zu stillen durchdruckt, wenn ich die Stelle erwische. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, dann lasse ich es lieber laufen und lasse es nach vorne rauslaufen, kühle. Kühle vielleicht auch den Nasenrücken. Das kann ich auch machen, dass ich da noch was Kühlendes an Papier auflege, was feucht ist. Und normalerweise kommt es eben zum Stillstand. Es gibt ein paar Punkte, wenn ich einen Bluter habe, ein Kind, das eben per se keine Blutgerinnung hat, die normal funktioniert, sondern eine Grunderkrankung hat. Das wissen die Kinder im Normalfall und die Eltern haben Sportlehrer darüber im Normalfall informiert, denn sie wollen ja auch nicht, dass ihr Kind im Sport verstirbt. Deswegen weiß man das eigentlich und bei einem Bluter ist das Thema durchaus, dass man mal die Rettung rufen kann. Bei einem Nicht-Bluter, wenn es nicht aufhört, dann würde ich das Kind selber ins Krankenhaus fahren. Und zwar nicht erst nach zwei vollen Suppentellern, sondern wenn ich sehe, okay, in 5 Minuten, es kommt nicht zum Stillstand oder es läuft wirklich so, dass ich sage, ich habe jetzt eine Tasse voll bald. Also das ist dann doch ein bisschen viel. Wobei man sagen muss, es gibt Studien, die gemacht haben, fand ich total spannend. Da haben die Blutmenge, also rot gefärbtes Wasser, irgendwo in Gang gekippt und haben die Leute, die vorbeigelaufen sind, erzählt, war ein Unfall und schätzen lassen, wie viel da liegt, wie viel Blut. Und die Mengen waren das Doppelte, drei, vierfache als das, was wirklich da ist. Also Blut erschreckt uns. Es ist ein Reflex, dass wir Leben erhalten wollen, dass wir vor Blut uns erschrecken und es immer eher zu hoch einschätzen. Aber man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ja, wenn ich zu viel Blut schlucke, dann klumpt es ja in meinem Magen, dann wird mir übel und im Zweifel spuckt das Kind dann. Wenn es nicht spuckt, dann fließt es 200 Milliliter Blut als Blutklumpen irgendwie durch den Dünndarm. Das ist auch nicht so schön.
Vor allem, wenn das Kind dann Blut spuckt, dann ist die Alarmstufe gleich nochmal einen Ticken höher. Wir haben schon viel gesprochen über stumpfe Gewalt, Stockbettunfälle, Abstürze, Verbrennungen, Verbrühungen. Aber es kamen noch viel mehr Fragen von euch rein, die wir gerne behandeln und aufgreifen wollen. Da haben wir nämlich zum Beispiel auch den Fall Finger eingeklemmt, wo ich mir kurz gedacht habe, ist das jetzt wirklich ein Fall fürs Klinikum auch? Aber wir hören einfach mal rein.
Hi, ich habe eine Frage zum Thema Finger einklemmen. Meine Mädels sind letztens durch die Wohnung gesaust und haben sich gejagt und dann hat meine Große die Tür zuknallen lassen und die Kleine hatte im Türrahmen die Hand drin und die Tür war kurz geschlossen.
Sie hat natürlich geschrien wie am Spieß. Wir haben dann schnell gekühlt, kaltes Wasser drüber laufen lassen, mit dem Kühlpad gekühlt, haben die Hand dann angeschaut und nachdem sie sich beruhigt hatte und es weder geschwollen war, noch sie Probleme hatte, die Finger zu bewegen und auch nach ein paar Minuten nicht über weitere Schmerzen geklagt hat, haben wir es auch dabei belassen und abgehakt. Aber meine Frage ist, wie würdet ich jetzt erkennen, ob weiterer Handlungsbedarf entsteht oder sollte ich bei solchen Themen generell zum Arzt gehen?
Gute Frage, wie ich finde. Was macht man in so einem Fall?
Also wichtig ist, dass man, wie sie schon gesagt hat, erstmal kühlt, damit der Schmerz ein bisschen runtergeht und auch damit die Schwellung nicht ganz so krass wird. Das hilft ja bei jedem entstehenden Bluterguss, weil Blut einfach aus dem Gefäß rausläuft, weil das Gefäß geplatzt ist und ins Gewebe. Das wissen einige auch nicht, dass das so entsteht. Deswegen hilft der Druck auf diese Stelle, damit der Bluterguss nicht so groß wird. Und kühlen hilft eben auch. Den Druck ertragen Kinder im Normalfall nicht, weil es tut ja schon weh. Da will man nicht, dass da auch noch einer drauf rumdruckt. Aber kühlen ist gut und dann, wenn sich die Situation ein bisschen beruhigt hat, der Schreck auch ein bisschen weg ist, guckt man sich das eben an. Wie sieht es aus? Habe ich Rötungen? Habe ich Schwellungen? Habe ich vielleicht eine Funktionseinschränkung? Um eine Funktion zu testen, gerade bei der Hand, lasse ich die Finger ganz aufmachen und die Finger ganz zumachen und gucke mal an, ob die Faust normal schließt oder ob beim Schließen ein Finger quer steht oder irgend sowas. Dann kann ich davon ausgehen, okay, irgendwas ist nicht in Ordnung. Wenn ein Finger gar nicht bewegt wird, kann ich auch davon ausgehen, okay, irgendwas ist nicht in Ordnung. Kinder schonen eigentlich, wenn was gebrochen ist, das regelhaft, aber manchmal schonen sie auch, wenn was noch nicht gebrochen ist, sondern einfach nur stark geprellt, stark traumatisiert und das Kind auch große Angst hat, dass es die neue Bewegung wehtut. Und das zu unterscheiden ist manchmal schwierig. Allerdings, wenn ich äußerlich gar nichts sehe, weder eine Rötung noch eine Schwellung sich entwickelt und ich auch eigentlich hinlangen kann und alles abtasten kann und da tut nichts weh, dann ist eher weniger was passiert. Wenn ich allerdings da Anzeichen habe, dann sollte ich jemand draufschauen lassen, je nachdem, ob es direkt am Gelenk ist oder nicht. Ist es schwierig, jetzt so eine pauschale Empfehlung rauszugeben, sofort zum Arzt oder am nächsten Tag zum Arzt? Ich würde wahrscheinlich bei den meisten sagen, okay, vielleicht mal ein Schmerzmittel, wenn es nicht ganz krass aussieht, über Nacht gucken, ob das anfängt mit Pochen. Wenn es pocht, auf alle Fälle zum Arzt am nächsten Tag. Und ansonsten, wenn es schief steht, gleich zum Arzt. Dann ist ja klar. Was allerdings am meisten passiert ist, dass man sich wirklich den Fingernagel vorne einklemmt. Also ich hatte das auch schon. Fahrertür in einer fremden Stadt. Mein Mann, die lädt die Kinder aus, ich die Fahrertür auf, Fahrertür zu und wollte weglaufen und bleib hängen irgendwie und dachte so, bin ich mit der Jacke drin hängen geblieben? Dreh mich um und guck und sehe, nee, es ist mein Zeigefinger, der da drin hängt. Moment, warum tut es nicht weh? Wieso hängt mein Zeigefinger da drin? Reflexhaft mit der linken Hand wieder an die Tür gelangt, die Tür aufgemacht, meine Hand rausgeholt und ich wusste, okay, Scheiße, das tut gleich richtig weh. Die Tür war ganz zu und der Finger war da vorne, die Kappe war ganz drin. Es wurde schon blau und ich wusste, es bekommt einen Schock. Das kommt immer, das ist so. Wenn der Schmerz kommt, kommt der Schock. Das muss man einfach wahrnehmen und darauf gewappnet sein. Mein Mann beschäftigt mit zwei Kindern am Ausladen an der Hauptstraße. Ich so, okay, das ist jetzt kontraproduktiv auf ihn zu zählen. Ich rannte in die nächste Pizzabude, die da offen hatte und ich bloß so, wo ist Klo? Ich wusste, ich muss kühlen und ich muss hinlegen, bevor der Schmerz kommt. Und er so da hinten, er hat, glaube ich, gesehen, dass irgendwie Not am Mann ist, sonst haben die das ja nicht so gern. Ich ins Klo, den Finger unter den Wasserhahn, aufs Klo gesetzt, die Füße hoch. So hoch es halt ging, ohne dass ich davon runterflog. Und dann fing der Schmerz an, dann kam der Schock, das habe ich so bewusst mitbekommen. Alles gut, okay, ich bin schon in der richtigen Position, Kopf möglichst tief, Finger gekühlt, Füße hoch. Und dann hat es eine gute Viertelstunde gedauert, bis mein Mann rausfahren, wohin ich verschwunden war, weil er das gar nicht auf die Schnelle mitgekriegt hat, wie schnell ich da weg war. Und dann dachte ich so, ich bin Chirurgin, stell dich nicht so an. Also hoch mit den Kindern, Abendessen, es pochte immer mehr, der Finger war blau unterm Nagel, er war dick, aber ich fand so aus chirurgischer Sicht, so dramatisch sieht er nicht aus. Aber er tat einfach so dramatisch weh. Also es pochte wirklich furchtbar. Ich habe ein Schmerzmittel genommen, ich habe mich ins Bett gelegt. Ich konnte mich nicht um die Kinder kümmern, obwohl es erst 18 Uhr abends war. Eine Stunde später bin ich aufgestanden und habe gesagt, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob nicht das Endglied gebrochen ist. Wir gehen in die Klinik, das macht man ungern in einer fremden Stadt, wo man nicht seine Kumpels in der Ambulanz sitzen hat, wo man sagen kann, mach mal geschwind. Also wir mitten in einer fremden Stadt in die Klinik. Ich so, Kollegin, Finger eingeklemmt, könnten Sie mal gucken. Und es war ein netter Kollege, der gesagt hat, ja, machen wir ein Röntgenbild, gucken, ob der Knochen wirklich ab ist. Das war er nicht. Trotzdem tat es so weh und dann sagt er, ja gut, bei dem Hämatom um den Nagel, ja, das drückt halt, wo soll es denn hin? War mir auch klar, habe ich auch schon oft erzählt. Und dann hat er das gemacht, was ich bis dahin, das war am Anfang meiner Ausbildung, selber noch nicht durchgeführt hatte, weil es noch nicht nötig war. Und zwar diesen Nagel mit einer Nadel gelöchert. Und das geht relativ einfach und es tut eigentlich auch nicht weh und es schafft eine mordsmäßige Erleichterung. Wir nehmen dafür eine Blutabnahmekanüle, also eine Nadel, die vorne geschliffen ist. Und die setzt sich auf und dreht die rechts, links ohne Druck. Drehen, 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 drehen und die bohrt sich langsam durch den Nagel. Das tut genauso weh wie Nägel schneiden, nämlich gar nicht, weil der Nagel selber hat keine Nerven. Unter dem Nagel ist ein tolles Polster, ein riesendickes Blutkissen, das eben weit Abstand zu den Nerven und Gefäßen und dem Fleisch darunter beschert. Und deswegen kann man dann, wenn die Nadel durch den Nagel hindurch ist, kommt ja direkt Blut aus dem Loch. Das sieht man dann gleich. Dann macht man noch so ein Viertelmillimeter weiter, damit das Loch nicht bloß ganz mini, mini, mini ist. Und dann entlastet sich das und dann kommt das Blut da raus und dann hört der Schmerz auch auf. Meistens mache ich inzwischen 2 oder 3 Löcher in so ein Nägelchen rein, weil die Kinder nach dem ersten Mal kapieren, das tut nicht weh und danach ist viel besser. Das hilft dann wirklich und inzwischen bin ich Verfechter davon. Ich weiß, anscheinend kann man das auch mit einer heißen Nadel machen. Ich bin nun halt mal Chirurgin, ich nehme Blutabnahmenadeln mit einem entsprechenden Kaliber, mit dem ich weiß, dass funktioniert gut, die sind schön scharf vorne und die kann man hin und her drehen, das schleift es dann da durch. Aber die heiße Nadel, da wäre ich vorsichtig, weil das stinkt dann auch noch und ich bin ein bisschen geruchsempfindlich.
Ich würde trotz allem den Schmerz einfach aushalten. Ich weiß nicht, ob da jemals eine Nadel an den Nagel kommt. Wir sind mittendrin, lass uns mal gleich den nächsten Fall nehmen und ich glaube, der wird jetzt wieder ein bisschen was Größeres. Es geht nämlich um Sachen verschlucken, zum Beispiel auch so wie hier in diesem Fall.
Hallo, meine Frage wäre, wie reagiere ich am besten oder worauf muss ich besonders achten, wenn mein Kind Reinigungsmittel getrunken hat? Die Flaschen sind natürlich zu Hause verwahrt, aber man weiß ja nie, auf welche Ideen die Kinder kommen. Und die Flaschen sehen ja schon sehr verlockend aus. Also worauf muss man besonders achten?
Ich kann mich sogar erinnern, dass meine Grundschullehrerin erzählt hat, dass sie aus Versehen auch mal ein Spülmittel getrunken hat, weil da irgendwas mit Zitrus drauf stand. Ihr war warm, sie hatte Durst und hat sogar als Erwachsene aus Versehen da Spülmittel getrunken. Trotzdem ist die Angst natürlich gerade bei Eltern immer riesig. Reinigungsmittel, Spülmittel, Putzmittel, diese ganzen wirklich schwerwiegenden Dinge. Wie schwerwiegend ist es?
Ja, leider sehr. Also da kann man sagen, das ist was, da verändern 2 Sekunden das Leben für immer. Wenn das ein ätzendes, das heißt eine Säure oder eine Lauge ist, meistens ist eine Lauge, Lauge ist noch schlimmer als Säure, dann ist eventuell die ganze Speiseröhre dahin und der Patient, das Kind in dem Fall, wird nie wieder mit Spaß überhaupt was essen können. Einerseits aus psychologischer Sicht, andererseits, wenn die Speiseröhre weg ist, müssen wir das chirurgisch irgendwann mal irgendwie ersetzen. Also das heißt, bis das ausgeheilt ist, ist das Kind gar nichts, weil es keine Verbindung zwischen Mund und Magen gibt oder nur eine Wunde als Verbindung. Dann kann, je nachdem wie tief die Wunde geht, es vielleicht ausheilen, dann gibt es aber Narbenstellen, dann bleibt alles mögliche an Essen stecken, sobald es ein bisschen größer ist. Oder die Speiseröhre ist wirklich ganz weg, dann muss man sich um einen Ersatz für diese Speiseröhre kümmern und dieser Ersatz ist eine Lösung, aber kein gutes Konzept, das wir heutzutage haben. Da gibt es noch kein wirklich optimales, wo man sagen, die Kinder können danach essen, trinken und genug Nahrung aufnehmen und es bleibt nicht stecken. Also es gibt da immer irgendwelche Probleme, beziehungsweise wenn der Magen hochgezogen ist, dann stinken die halt auch direkt aus dem Mund. Stellen Sie sich vor, das ist dann ein junger Mensch, der eine Freundin kennenlernen will und die hat jedes Mal das Gefühl, sie küsst direkt ins Erbrochene quasi rein. Sie erbrechen leichter. Das gibt wirklich, wirklich schlimme Konsequenzen. Und mein Mann hat immer gesagt, meine Frau ist völlig gechillt. Wenn die Kinder vom Baum fallen, dann bleibt die hocken. Hört das Kind schreit, dann sagt sie bloß, komm her. Wenn das Kind zu ihr kommt, weiß sie, es ist orientiert. Es hat Arme und Beine wahrscheinlich nicht gebrochen, sonst könnte es nicht laufen. Und wenn es schreit, ist kein kritisch krankes Kind, weil es ist vom Kopf orientiert. Es ist also bewusstseinsklar. Es hat eine gute Atmung, sonst kann es nicht schreien. Weil ein kritisch krankes Kind hört auf mit Schreien. Und der Kreislauf ist in Ordnung, wenn es nur herlaufen kann. Das ist auch orientiert, wenn es weiß, wo die Mama ist. Also das war auch immer so meine Base. Okay, ich bleibe erstmal hocken und gucke, was passiert. Wenn das Kind es bis zu mir schafft, ist alles schon mal nicht so schlimm. Und deswegen war ich immer die, die hocken bleibt auf dem Spielplatz. Wenn was passiert, dann gucke ich, was das Kind macht. Und wenn es nicht schreit, bin ich die, die rennt. Und diese Dinge waren eigentlich sehr entspannt. Wenn mein Kind eine Kopfplatzwunde hat, war eigentlich der Spruch daheim, kriegen wir zu, bevor der Bus in die Schule fährt. Das schaffst du noch. Also das hatten wir auch 1 oder 2 Mal. Morgens auf der Treppe hingeflogen, Kinder aufgeschlagen. Ich so, wart kurz, klebe ich zu, den Bus kriegst du noch. Also da sind meine Kinder durch auch eine andere Schule als andere Kinder. Dafür sagen sie heute, wie kann jemand, der erwachsen ist, nicht wissen, wie ein blauer Fleck entsteht? Also das ist doch klar, da ist ein Gefäß geplatzt. Wie kann man draufdrücken, dann hört es auf. Aber es gibt 2 Dinge, da war ich immer streng Und es war immer auch mit Aufklärung verbunden. Reines Verbot gilt nicht. Und das waren die Verbrühungen, Verbrennungen. Ich habe einfach auch da in Sekunden ein Arm, ein Leben, eine Bewegungsmöglichkeit verschwinden sehen, die einfach so schnell geht, dass ich gesagt habe, kindisch geworden, es gibt kein offenes Feuer mehr, wir schaffen den Grill ab, du kriegst einen Elektrogrill, mein lieber Mann. Das hat eine Zeit lang funktioniert, jetzt sind die Kinder groß und sie haben keine Verbrennung. Und das zweite waren diese Säuren, Laugen. Und da habe ich einfach beruflich gesehen, Sachen wie der Bäcker bringt zum morgens Laugenbrötchen machen. Heutzutage kriegt man das in der Apotheke oder im DM oder so eine Lauge, um einfach morgens die Laugenbrötchen zu machen. Jeder backt inzwischen selber seine Brötchen und rührt es an und macht es oftmals in eine Flasche leider. Kinder kommen ins Zimmer, große Kinder, und trinken aus dieser Flasche und diese Speiseröhre ist weg. Mit diesem einen Schluck ist die Speiseröhre nicht mehr da und die Kinder werden nie wieder ganz normal was essen können. Das ist einfach so weitreichend, da war ich absolut streng, Putzmittel weggeschlossen, oben über Kopfhöhe. Und ich dachte, damit bin ich safe, bis ich den Fall in der Ambulanz hatte, wo die Frau das Klo putzte und mir berichtete, also Kind hat Putzmittel getrunken. Das kleine Kind war neben ihr, krabbelte da rum und war unter ihrer Obhut. Sie wollte geschwind das Klo putzen, hat sich hingekniet, hat das Klo geputzt, hat die Flasche neben sich gestellt. Da war auch das Kind. Und sie putzt weiter und das Kind greift während dem Putzen nach der Flasche, setzt an und schluckt. Und sie schlägt es ihm noch aus der Hand, aber führt dann doch zu weitreichenden Verätzungen in der Speiseröhre, was zu Narkosen führt, zu Kontrollen führt. Manchmal heilt es ganz gut aus. Das kommt halt darauf an, wie viel, wie tief, wie scharf war die Säure oder Lauge. Und insbesondere, wenn wir auch Materialien haben, die gar nicht auf Deutsch da draufstehen, sondern in einer anderen Sprache da draufstehen, wird es schwierig, das schnell zu identifizieren, was für eine Ursache oder was für ein Problem wir haben. Dafür gibt es aber die Gift-Notrufzentrale. Das kann man auf die Schnelle googeln. Man kann sich das auch, wenn man das vorher macht, in sein Handy schon mal einspeichern, in einer ruhigen Minute, denn in der Aufregung wird es schwierig, das zu googeln. Und die kann man anrufen. Bei mir hing die Telefonnummer der Gift-Notrufzentrale immer am Brett. Damals gab es noch nicht überall ein Handy. Und im Zweifel ruft man da an, schickt ein Foto hin von dem, was verschluckt wurde, und die recherchieren das sehr, sehr schnell und empfehlen sofort, was man machen soll. Aber wenn es wirklich eine ätzende Lauge oder Säure war wie Kloreiniger, dann rufen sie die 112 und dann kommt der Rettungsdienst und dann wird dieses Kind so schnell wie möglich in eine Klinik transportiert, die damit umgehen kann.
Passend zu dem Thema haben wir auch grundsätzlich das Verschlucken und da haben wir uns noch den weiteren Fall an.
Hallo zusammen, ich habe tatsächlich mal eine etwas allgemeinere Frage, nur für den Fall der Fälle, dass ich mich ja auch absichern kann, falls das mal passiert. Wie ist denn das oder wie kann man denn tatsächlich damit umgehen, wenn Kinder was verschlucken oder sich in die Nase stecken? Habt ihr da irgendwie noch ein paar Profi-Tipps für mich? Nur damit ich weiß, falls das mal auftreten sollte, wie ich denn professionell mit der Situation umgehen kann.
Verschlucken bzw. auch in die Nase stopfen, kann ja tatsächlich alles passieren. Wie steht's mit solchen Sachen?
Also wir nennen das Fremdkörperingestion in der Fachsprache, also Fremdkörper irgendwo hineinstecken. Und wir haben ja nun mal doch einige Löcher am Körper. Da ist nicht nur die Nase, da ist auch das Ohr, den Mund. Also alles, was in den Mund geht, kann zwei Röhren erreichen, entweder die Speiseröhre oder die Luftröhre. Aber es gibt auch die Harnröhre und den After, in dem man, also das Popoloch, in dem man was reinstecken kann. Und alles hat unterschiedliche Konsequenzen und unterschiedliche Therapien zieht es nach sich. Ich werde gleich auf ein paar spezielle Sachen eingehen, die man verschlucken könnte und warum die so wichtig sind, dass das nie passiert. Wenn was in die Luftröhre gerät, haben wir sofort einen lebensbedrohlichen Notfall und ein kritisch krankes Kind. Luftröhre, dazu zählt auch nicht nur verschluckte Münzen und Murmeln oder ganz schlimm Erdnüsse und andere Kleinteile, sondern ein Beispiel, das auch sehr kritisch war, das Kind war sehr krank, war Mehl. Man kann sich das nicht vorstellen, aber man hat Mehlhaufen gemacht, man möchte einen Hefeteig machen und zwei Kinder und eins patscht rein, genau, und das andere holt Luft. Somit kommt Mehl als Staub in die Lunge und zwar tief. Mehl sind ganz lauter kleine Teile, die gehen tief rein und das gab eine andere Art von Lungenentzündung, wie man es normalerweise bei Bakterien gibt, und das Kind war schwer, schwer krank über lange Zeit. Verschluckte Fremdkörper oder Fremdkörperingestion in irgendwelche Löcher, dazu habe ich aktuell wirklich einen längeren Vortrag gemacht, weil es eben viele Themen sind, viele Löcher sind und alles unbekannt. unterschiedlich ist und man auch unterschiedliche Dinge hineinstecken kann. Den kann man finden auf YouTube. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber jetzt speziell zu diesen, was besonders gefährlich ist. Knopfzellbatterien. Batterien überhaupt sollten nicht verschluckt werden. Die haben Mikroströme, die können in der Speiseröhre oder im Magen Probleme bereiten. Dann Murmeln oder alles, was Münzen, alles, was eine gewisse Größe hat, kann in den drei Engen, wir haben verschiedene Stellen im Speiseröhrentrakt von Mund bis Popoloch, wo was stecken bleiben kann. Und wenn das dann zumacht, diesen Durchtritt, diese Türen, dann ist halt dicht und Schicht im Schacht. Und dann kommt das ganze Essen oder der Stuhl, je nachdem wie tief Schicht im Schacht ist, wieder rückwärts nach oben raus. Nicht schön und muss dann operiert werden. Sehr, sehr, sehr gefährlich sind natürlich spitze und scharfe Sachen, das ist jedem klar. Beispiel war so ein Mini-Bleistiftstummel, schön spitz, scharf angespitzt und kaut so drauf rum. Der Kumpel schlägt ihm im Unterricht von hinten auf die Schulter. Hey Kumpel, wie geht's dir? Und er erschreckt, holt Luft. Der Bleistiftstummel verschwindet im Mund. Er hat keine Atemnot, soweit alles okay. Er hat diesen Bleistift verschluckt. Das ist jetzt erstmal nicht schlimmer, aber dieser Bleistift hat so spitz wieder angespitzt, war letztendlich das Zwölffingerdarm durchstochen. Da muss er eng um die Kurve und hat da ein Loch gemacht. Ebenso sehen wir dieses oder ähnliches bei offenen Sicherheitsnadeln. Es gibt Kulturen, da steckt man Kinder mit einer Sicherheitsnadel einen Schutz an die Kleidung und Kinder kriegen das auf und verschlucken die Dinger. Verschluckte Glasscherben, weil man vom Trinkglas abgebissen hat, aber auch, und das ist mein besonderes Worst Case, vor dem ich wirklich, wirklich warnen möchte, sind Magnete. Es gibt diese kleinen, super starken Magnete, um Bilder an Metallschnüre zu hängen oder es gibt mini-superstarke Magnete, um Figürchen zu machen, also Pyramide, Quader und so weiter. Und das sind dann ganz, ganz viele, die passen toll zueinander, sind aber auch super stark. Und da die so klein sind wie vielleicht zwei Reiskörner zusammen, kann jedes Kind in jedem Alter die verschlucken. Wenn es nur eins davon verschluckt, passiert nichts. Aber ab dem Moment, wo es zwei davon verschluckt oder mehr, passiert Folgendes. Die rutschen über die Speiseröhre in den Magen und dann in den Darmtrakt und dann verlieren die sich dooferweise. Oder wenn es mehr als 3, 4, 5, 6, 7 sind, bilden die irgendwo einen Bogen und kommen wieder zueinander. Nur, dass dazwischen Darmwand ist inzwischen. Und dann ist der Druck so hoch, dass die Darmwand ein Loch bekommt und die andere Seite der Darmwand auch. Jetzt haben wir einen offenen Darm. Stuhl und anderes tritt aus in den Bauchraum. Keine gute Idee. Es kommt eine riesen Entzündung und wir haben ein schwerkrankes Kind. Das Problem ist, wie finde ich die Dinger? Ich habe schon angeregt, dass wir so ein Magnetsuchgerät für den Bauch entwickeln. Es gibt auch verschiedene Stäbe, aber im Normalfall ist unser medizinisches OP-Equipment eben nicht unbedingt magnetisch, weil es soll es eben ja nicht sein. Es soll sich nicht aufladen. Und die Magnete, wenn die so klein sind, dann denkt man auch, wir haben auch schon Röntgenbilder gemacht, da sieht man die ganz toll, das ist super schön. Und dann denkt man, ja, es wird schon weiter wandern. Die hängen alle am Stück. Also ich habe ein Bild mit 7 Magneten am Stück, das sieht toll aus. Und wir, ja, okay, das wandert durch. Die hängen alle am Stück, die sind geradeaus, die sind nicht in der Kurve, das wird gehen. Nochmal geröntgt wieder. Und dann beim dritten Röntgen fiel uns auf, die hängen immer noch genau an derselben Stelle. Und die sind nicht rausgewandert. Nach 3 Tagen nicht, nach 4 Tagen nicht. Und wir mussten das Kind insgesamt 2-mal aufmachen, um alle Magnete zu bergen. Und dieses Kind hat einen großen Bauchschnitt, weil die kann ich nicht laparoskopisch suchen. Also da muss den ganzen Darm durchgehen, um alle Magnete zu finden. Dann muss ich den Darm aufschneiden und die Magnete entfernen und dann wieder alles aneinander nähen und hoffen, dass es jetzt gut heilt. Das ist schon eine weitreichende Konsequenz fürs Kind. Deswegen ist es auch wichtig, wenn ein Kind was verschluckt hat und sie sind sich nicht sicher, beziehungsweise es ist jetzt im Moment nicht gefährlich, es könnte durchgehen, dann wird bitte der Stuhl gesiebt. Also das hört sich jetzt so an, dass es keiner machen will. Das ist auch leider so. Aber trotzdem, es ist ganz wichtig zu wissen, ist diese Fremdkörper nach 2 Wochen draußen oder nicht. Sonst hat es die Konsequenz, dass wir den Fremdkörper eventuell suchen, je nachdem, was es war. Aber die Einschätzung, was ist es? Zu mir kamen Eltern mit dem Kind 2 Jahre alt, es hat 10 Cent verschluckt. Und ich so, naja gut, 10 Cent oder 5 Cent, das wird durchgehen. Im besten Falle aufgeklärt, wenn es stecken bleibt, dann kommen sie wieder, dann spuckt das Kind, dann geht es ihm nicht gut, dann sind sie sofort wieder hier, dann wissen wir, Fremdkörper, so lang sieben sie den Stuhl. Beim Rausgehen dachte ich, okay, ich habe ein komisches Gefühl. Habe meinen Geldbeutel ausgepackt, die Münzen rausgeholt, alle auf den Tisch gelegt, das Kind gefragt, welche Münze war es? Das Kind zielsicher ein 2-Euro-Stück genommen. Und ich so, okay, das Kind ist zu klein für 2 Euro, jetzt gehen wir Röntgen. Also solche Dinge, die Annahme, dass was ist, ist gut und schön, aber man muss klar sein, was es ist. Bringen Sie bitte einen zweiten Gegenstand mit, also verschluckte Ohrringe zum Beispiel. Bringen Sie mit, wie der aussieht, dass sie weiß, was sie suchen muss. Oder das Kind, das die Zahnungskette verschluckt hat. Eine Zahnungskette hat neuerdings, damit sich das Kind nicht stranguliert, und es ist inzwischen schon älter, zwei Magnete am Ende, damit es ja im Zweifel aufgeht. Aber wenn das Kind die verschluckt, hat es zwei Magnete verschluckt. Dazwischen eine Kette, die nicht gefährlich ist, aber es sind zwei Magnete. Und das letzte Beispiel war, die Mutter hat gesagt, definitiv, das Kind hat die Kette verschluckt. Und ich so, es hat weitreichende Folgen. Sind Sie sicher? Ja, sie ist sich sicher. Sie hat die ganze Küche abgesucht, da ist nichts. Ich habe das Kind geröntgt, nichts gesehen. Ich habe gesagt, Magnete muss man sehen. Das kann jetzt im Kind sein. Doch, das muss im Kind sein. Sie hat gesehen, wie das Kind es in den Mund gesteckt hat und es ist weg. Und dann hat dieses Kind eine Vollnarkose gekriegt und eine Spiegelung bekommen. Und zwei Tage später ruft die Mutter an und sagt, sie hat die Kette gefunden, die ist drunter gerutscht, unter die Küchenanrichte, unter die Abdeckung, und sie hat sie gefunden, weil wir haben sie im OP nicht gefunden. Solche Dinge gibt es leider und sind fürs Kind dann halt eine Narkose zu viel.
Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, über die verschiedenen Fälle und Optionen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das war so definitiv das Kurioseste auch?
Also den sicherlich nicht, aber es gibt einige. In meinen 25, 30 Berufsjahren sammelt man so Dinge. Zwei Sachen, die als Unfall reinkamen, vielleicht als Schilderung. Das eine Kind hatte Treppe runtergelaufen, ein großer Kaktus mit diesen langen, weißen, dünnen, sehr, sehr dünnen, sieht aus wie Haar, so groß wie das Kind, und das Kind stolperte, umarmte diesen Kaktus und fiel mit diesem Kaktus die Treppe weiter hinunter, noch eine ganze Etage, das heißt, wir haben einen Treppensturz, wir suchen ein stumpfes Bauchtrauma, ein stumpfes Thoraxtrauma und da eventuell auch die Gehirnerschütterung, genauso wie beim Sturz aus dem Hochbett, und dann hat dieses Kind ungefähr zwischen 40 und 60 Stacheln dieses sehr, sehr dünnen Kaktus in sich stecken gehabt, und die sind natürlich alle auf Hautniveau abgebrochen und alle tiefer, sodass wir das Kind in Narkose gelegt haben und in einer zweistündigen Sitzung versucht haben, diese Stacheln daraus zu holen, was sehr schwierig ist, weil die brechen sehr leicht ab. Das war so ein Ding. Zweites, zwei Kinder spielen fangen. Das eine rennt durch die offene Glastür, das andere rennt durch die zu eine Glastür. Nicht so ganz geschickt. Oder steht unter der Dusche das Fenster, das oben offen war, damit der Dampf abzieht, schlägt wegen dem Wind zu und zerbröselt über dem Kind. Genauso habe ich das schon gehabt mit einer großen Glastür, die aufgrund einer Spannungssituation über dem Krabbelkind in 1000 Scherben zerbarst. Zum Glück hatte dieses Kind gar nichts. Das hatte einfach Glück. Also man sammelt im Laufe des Jahres viele Dinge, die einem dann ab und an mal wieder einfallen. Und wo man immer froh ist, wenn man die eigenen Kinder heile groß gekriegt hat. Und Prävention sieht man später nicht. Aber man sollte trotzdem dankbar dafür sein.
Nimmt diese Zahl der Fälle eigentlich zu? Nimmt sie ab? Bleibt sie gleich? War es schon immer so kurios und verrückt? Oder nimmt auch das in irgendeiner Form zu oder ab? Wie ist da so die Entwicklung?
Das ist jetzt nur aus dem Bauch raus. Ich weiß da keine Zahlen so. Das müsste ich recherchieren. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, es bleibt gleich und ähnlich. Wir haben unsere Unfälle, wir haben die Fahrzeuge oder die Art des Unfalls wechselt, als diese ganzen Trampolins eingeführt wurden, entstand ein neuer Unfallmechanismus. Großes Kind, kleines Kind auf dem gleichen Trampolin führt dazu, dass das kleine Kind einen Schienbeinbruch hat, weil das große Kind mit viel mehr Schwung reinspringt und das Trampolin zurückfedert gegen das kleine Kind und das kleine Kind dann das Schienbein bricht. Deswegen sollten die Kinder ungefähr gleich schwer sein, die auf dem Trampolin sind, und man da halt wechselseitig die Kinder drauflassen. Das hat aber eine ganz neue Ära von Verletzungen beschert. Also da gab es dann auch ganze Kongresse drüber, dass man, wo man das dann aufgegriffen wurde und sage, ja, habt ihr das jetzt auch alle? Wir haben jetzt plötzlich solche Verletzungen und die sind alle wegen diesem Trampolin. Das kommt, neue Geräte, Hoverboards oder sonst irgendwas, Inliner, immer wenn was Neues kommt, kommen neue Verletzungsmuster. Was zurzeit wirklich gefährlich ist, sind diese E-Roller, die man überall mieten kann, wo man einfach ohne Helm aufsteigt oftmals, wo man auf der Straße zwischen dem Autoverkehr ohne Airbag, ohne alles fährt, meistens auch ohne Licht und ohne wirklich das Gerät zu beherrschen, weil das gehört einem ja nicht. Das macht wüste Verletzungen, wüste Unfälle. Mehr wird es, glaube ich, nicht. Nur anders. Also die Welt wandelt sich, die Geräte wandelt sich. Die Schutzmechanismen, also ich finde einen Helm schon eine ganz gute Idee.
Abschließend die Frage nach so viel Unfall und überhaupt Thematik. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Dass der Mensch mehr über den menschlichen Körper weiß und mehr kapiert, wie schütze ich mich? Wie gehe ich mit kleinen Banalitäten um? Wann ist ein Pickel und wann ist ein Pickel ein Abszess? Oder wann ist was ein Drama und wann ist was? Okay, mal tief durchatmen, bis morgen ist das weg und wenn wir heiraten, wissen wir das nicht mehr. Also diese bessere Einschätzung für, was ist wirklich relevant und weil ich beide Seiten kenne, ich kenne die Kinder, die eigentlich viel zu spät kommen, wo ich denke, der hätte schon bitte vor 2 Tagen kommen sollen, da hätte ich noch bessere Chancen gehabt, das Kind zu retten. Aber ich kenne halt auch die, die mit dem Pickel kommen, wo ich sage, oh, so in der Pubertät hatte ich 10 davon, so was, was willst du hier? Warum füllst du meine Ambulanz? Also gibt halt leider alles und ich merke mehr und mehr, dass das Gespür dafür verloren geht, seit ein bisschen die Großfamilien verloren gingen. Solange es noch Großfamilien gab, war das, bis auf die Versorgung von Verbrennungen, eigentlich ganz gut, dass die Oma wusste, naja, gut, halt mal die Füße still, das ist vielleicht eine Platzwunde, das kriege ich schon zu. Oder eben die Platzwunde ist so groß, geh mal besser zum Arzt, das macht er.
Das ist doch ein gutes und schönes Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die viele, viele Zeit, die du dir genommen hast. Und es waren mega viele interessante, spannende Antworten dabei, auch Geschichten dabei. Ich wünsche weiterhin alles Gute, sag vielen Dank. Und vielleicht konnte man ja wenigstens bei dem einen oder anderen ein bisschen aufklären und helfen und es vielleicht ein bisschen sicherer machen.
Ja, gerne. Wer überhaupt noch mehr Wissen um die Medizin haben möchte, es war mir schon immer ein Anliegen, weil ab da, wo ich gesehen habe, dass Mehl auf der Verbrennungswunde klebt und ich das jetzt runterkratzen darf und dem Kind noch mehr Schmerzen macht und die Wunde einfach noch schlechter aussieht, war es mir immer ein Anliegen, aufzuklären, Prävention zu betreiben, damit solche Dinge nicht passieren oder auch damit Unfälle schon gar nicht passieren. Und früher habe ich Vorträge im Hörsaal gehalten, dann kam Corona, dann wurde das Ganze als YouTube-Aufnahme, Livestream eingestellt, sodass man am RKH Livestream oder Mediathek schauen kann, was von mir da drin ist. Mein Name ist Dr. Susanne Emerlein. Und ansonsten steht mein Name da nicht im Vordergrund. Deswegen werden Sie es auf YouTube nicht unter meinem Namen finden, sondern unter Kindernotfälle, Kinderunfälle, RKH. Und dann werden Sie verschiedene Vorträge von mir finden. Inzwischen habe ich alle Themen rund um Unfälle, sowie aber auch Fremdkörper, verschluckte Fremdkörper in allen Körperöffnungen, aber auch Kindernotfälle, kinderchirurgisch Bauchschmerzen, Blasenentzündung. Sachen, wo ist der Hoden, wo gehört er hin, wann müssen wir den suchen gehen und wieso wandert der denn durch den Körper und der Rest nicht. Das Herz bleibt schließlich auch, wo es ist, außer es fällt in die Hose, dann ich habe eine andere Situation. All diese Dinge habe ich versucht mal, was mein tägliches Leben hier beschäftigt und womit ich jeden Tag Patienten habe, in verschiedenen, vielen Vorträgen aufzuerklären, medizinische Hintergründe zu schildern, die Anatomie zu erklären, sodass jeder von den Eltern eben dazu sich schlau machen kann, auf einem Niveau, das nicht irgendwo im Internet ist, obwohl das leider ja auch im Internet ist, aber sonst kommt man gar nicht an die Infos. Und deswegen wollen wir, dass Sie das gern niederschwellig, ohne Kosten, möglichst ohne Werbung anschauen dürfen. Die Vorträge sind nicht kurz, aber Sie können im Subtext eventuell zu dem Thema hinspringen, das Sie interessiert. Da habe ich das versucht, immer zu unterteilen. Und es gibt auch wieder die Möglichkeit, ich fange jetzt eine neue Serie an im Hörsaal, biete ich für Schulklassen an, dass die kommen dürfen und ich erzähle ihnen, wie geht operieren. Und wenn es da eine Schulklasse gibt, die daran interessiert ist, darf sie sich gern vertrauensvoll an mich wenden und mir eine E-Mail schicken.
Darf ich auch kommen? Das finde ich sehr spannend.
Ja, natürlich. Du kannst auch kommen. Du kannst auch darüber noch einen Podcast machen, wenn du willst. Und sei dabei und wir machen ein Interview mit den Kindern.
Das kriegen wir bestimmt hin. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Lieben Dank. Bis dann.